Können wir jetzt alle nach Hause gehen, denn Renate hat quasi das gepredigt, was ich heute mit euch teilen möchte. Aber doppelt hält besser. Genau, lass uns zum Anfang nochmal aufstehen und beten. Wir haben das jetzt die letzten Wochen als gute Gewohnheit angewohnt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt schon hier bist, Herr. Vater, ich danke dir, dass deine Gegenwart unter uns ist. Und ich danke dir, dass du heute zu den Herzen sprechen möchtest. Dass du heute dein Wesen offenbaren möchtest. Wer du bist, wieso du handelst. Ich danke dir, Vater, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest und dass das Wort, das du heute Morgen bringen möchtest, eintritt wie Pfeile in unsere Herzen. Tiefe Pfeile, die Punkte treffen, die du heute Morgen bearbeiten möchtest. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir dafür. Benutze mich, um heute das zu sprechen, was du sagen möchtest. Amen. Der Teufel ist ein Lügner. Der Teufel ist ein Lügner. Der Teufel ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Als ich mich gestern vorbereitet habe, ist dieser Gedanke so hart in meinen Kopf geschossen, dass ich keine andere Wahl hatte, als ihn aufzuschreiben und mit euch zu teilen. Ich glaube, dass dieser Satz zu hören für einige von euch wichtig sind. Und bei einigen weiß ich es sogar. Denn ich glaube, dass einige von euch in der letzten Zeit durch wirklich schwere Dinge gegangen sind, die euch emotional geraubt haben, die euch Kraft geraubt haben und die an eurem Wesen gezerrt haben. Dinge, die die Frucht des Geistes aus euch versucht habt zu rauben. Und die Frucht des Geistes sind Liebe, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Dinge, bei denen ihr euch so gefühlt habt wie Petrus, der auf dem Wasser ging. Dass alles okay war, bis ihr euch um euch rumgeschaut habt und dann angefangen habt zu sinken. Und das Einzige, was ihr sagen konnte, war: Herr, hilf mir. Wenn dies heute Morgen auf euch zutrifft, dann ist die Botschaft, die heute gepredigt wird, für euch. Und wenn ihr nicht gerade da durchgeht, dann macht euch Notizen, für wenn ihr da durchgeht. Ich möchte den ersten Bibelvers mit euch lesen. Der steht in 1. Petrus 4, 5 bis 11. Und wir haben den, glaube ich, auch hier zum Anwerfen. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Denkt daran, dass die Gemeinschaft eurer Brüder und Schwestern in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchzustehen hat. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass der Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Amen. Wenn das nicht schon eine Botschaft an sich ist, dann weiß ich es auch nicht. In jedem von euch, der heute hier sitzt, steckt ein Potenzial. Ein von Gott in uns gelegtes Potenzial, um die Welt zu verändern. In jedem steckt ein Talent, eine Gabe, eine Leidenschaft, ein Traum, den Gott in euch platziert hat, um Himmel auf Erden zu bringen. Um seine Macht auf Erden zu bringen. damit wir in einer Welt leben, wo Liebe regiert. Jeder von euch, der hier sitzt. Keine Ausnahme. Ein Ort, wo Menschen in völliger Freiheit von Ängsten, Süchten und Depressionen leben können. Ein Ort, an dem Menschen sehen, dass Zeichen und Wunder real sind und nicht historische christliche Märchen, an die wir noch glauben, sondern jetzt passieren können. Und in dir persönlich sitzt das Potenzial dazu beizutragen. Und wisst ihr, wem das so gar nicht passt? Dem Feind. Und ich bin kein Fan davon, dass wir dem Teufel mehr Raum geben in unseren Predigen, als er verdient hat. Aber um die Nachricht heute zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was seine Motivation ist und wer er ist. Er ist ein Lügner. Deshalb schleicht er um dich wie ein hungriger Löwe und wartet auf den Moment, um dich verschlingen zu können. Er wird keine Gelegenheit ungehindert lassen, um dich niederzureißen, um dir Gedanken einzuflößen, die gegen Gott gehen. In 2. Korinther 10 sehen wir, dass Paulus diese Gedanken von Hoffnungslosigkeit, von Verzweiflung, von Ungenügen, von Angst, Gedankengebäude nennt, die zerstört werden müssen. Er sagt, sie sind feindliche Gedanken, die gegen Gottes Ideen, Idealen, Verheißungen und Wahrheiten gehen. Er benutzt hier ein Bild von einer Festung und das wollen wir uns einmal näher anschauen. Auf dem Bild Korinther 10, 2, 3 bis 5. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die eines mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl Gottes oder den Befehl von Christus. In der Luther-Übersetzung wird gesagt, ich nehme gefangen alles Denken in dem Gehorsam gegen Christus. Paulus geht nachdrücklich darauf ein, dass die Gedankenkonstrukte, die sich gegen Gott auflehnen, gefangen werden sollen und unter dem Befehl von Jesus gestellt werden sollen. Und warum ist es so wichtig? Warum wird so ein Kriegsszenario benutzt von einer Festung? Der Feind, der diese Festung voller Lügen und Gedanken gegen Gott aufgebaut hat, hat in ihr zunächst einmal einen sicheren Ort. Und das möchte ich euch näher erklären. So eine Festung, die Mauer, die ihr quasi außen sieht, ist eine Mauer, die um einem Burg oder einem Schloss ist. Einem Ort, wo was Wertvolles sind, wo Könige, Prinzessinnen, Prinzen, Könige, Königinnen wohnen, wo etwas Wertvolles ist. Und diese Festung ist eine Steinmauer um dieses herum. Und diese Steinmauer wird gemacht aus großen, schweren Steinen. Und Paulus vergleicht diese großen, schweren Steine mit Gedankenkonstrukte. Gedanken, die wir haben. Diese Festungen sind dazu da, dass sich in ihnen, manchmal sind das so doppelte Wände, wo sie sich in ihnen verstecken können oder hinter ihnen, Soldaten Raum finden, um sicher und unentdeckt zu sein, um zu attackieren, wenn sie von der feindlichen Seite bedroht werden. Feindliche Gedanken gegen Gott sind nichts anderes als Lügen. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, Gedanken zu haben, die gegen Gottes Gedanken, Pläne, Ideen, Ideale und Wahrheiten geben. Denn wenn wir diesem Raum geben, geben wir dem Feind einen sicheren Ort, um zu zerstören. Es gibt keinen sicheren Raum für uns, den Lügen, dass nichts in meinem Leben funktioniert, dass wir nicht gut genug sind, dass Gott uns keine Türen öffnet, dass wir umsonst auf Verheißungen warten, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, dass wir nichts zu sagen, dass unsere Ehen nicht zum Guten verändern werden können und dass sie zum Scheitern verurteilt sind. Dass wir immer mit mangelndem Selbstgefühl auskommen müssen. Dass wir niemals von der Pornografiesucht befreit werden können. Dass unsere ungläubigen Familienmitglieder nie im Leben zu Jesus finden. Dass Kranke nicht übernatürlich geheilt werden können. dass ich für immer einsam und alleine bleiben werde, dass ich nur geliebt werden kann, wenn ich mich sexuell hingebe, dass ich nie wieder vollkommen glücklich sein werden kann. Es gibt keinen sicheren Raum für uns, um diesen Lügen Platz zu geben, ihnen vielleicht sogar zuzustimmen und sie über unser eigenes Leben auszusprechen. Denn in dem Moment, in dem wir das tun und der Lüge diesen Freiraum geben, wir ihr vielleicht sogar anfangen, selbst zu glauben, geben wir dem Feind einen sicheren Ort, an dem er sich verstecken kann, in einer Festung von einem Gedankenkonstrukt, das wir aufgebaut haben. Und die ihm feindliche Bedrohung von Gottes Plänen, Träumen, Verheißungen und Wahrheiten über euch anfangen kann zu attackieren. In Markus 8, 14, Vers 21 steht: Die Jünger hatten vergessen, Brot zu besorgen. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Boot. Jesus warnte sie: Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig von Herodes. Da sagten sie zueinander: Wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote unter 5000 Menschen eingeteilt habe? Wie viel Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote unter 4000 ausgeteilt habe, wie viel Körbe mit Resten waren sie da? 7, antworteten sie. Und Jesus sagte: Begreift ihr denn immer noch nichts? Jesus hatte vor diesem Text gerade ein Wunder getan. Er war am Predigen und die Leute hatten Hunger, aber sie hatten zu wenig Essen da. Also hat Jesus gesagt: Wie viel ist da zum Essen? Bringt es zu mir. Er hat dafür gebetet und das Brot und die Fische haben sich so oft vermehrt, bis alle 4000 Leute versorgt waren und sogar noch 7 Körbe übrig waren. Eine kurze Zeit danach steigt er mit seinen Jüngern in sein Boot und versucht ihnen ein Bild zu geben von Einflüssen, vor die sie sich schützen möchten. Das ist jetzt ein bisschen tief theologischer und das werde ich überspringen. Aber Jesus möchte was mit ihnen teilen. Wie reagieren die Jünger da drauf? Fragen sie sich: Was möchte Jesus uns eigentlich gerade sagen? Herr, was meinst du damit? Nein. Das Einzige, womit sie konsumiert sind, ist ihre Angst. Sie reden darüber, dass sie nicht genug Brot dabei haben, damit alle satt werden. Und ich glaube, in dem Moment fiel Jesus aus allen Wolken. Er konnte nicht fassen, was er gerade gehört hat. Er war gerade mit ihnen dort gewesen, hat vor ihren Augen das Brot vervielfältigt, damit alle gefüttert werden können, damit alle Bedürfnisse gestillt werden und sogar noch übrig geblieben ist. Und er steigt in ein Boot und was machen die Jünger? Sie machen sich wieder Sorgen, dass sie nicht versorgt werden. Wisst ihr, in unserem Leben haben wir 2 Arten, auf Dinge zu reagieren. Aus Angst oder aus Liebe. Aus Angst davor zu versagen, Angst davor, nicht gut genug zu sein oder nicht genug zu haben, Angst davor, etwas zu verpassen, Angst davor, Kontrolle zu verlieren, Angst davor, Macht zu verlieren. Und wenn diese einen Einfluss in unserem Leben haben, dann ist es ein Zeichen davon, dass etwas Wichtiges in unserem Leben abwesend ist. Die Liebe. Die Jünger sind also gerade in ihrem Angstmodus und Jesus fragt sie ganz entsetzt: Was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? In einer anderen Übersetzung steht: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mehr habt? Und dieses Wort Gedanken stammt im ursprünglichen Text aus dem gleichen Wort von Gedanken, das in 2. Korinther steht, wo Paulus sagt, diese Gedankenkonstrukte müssen niedergerissen werden. Was er sie eigentlich also fragt, ist: Warum sind eure Gedanken im Krieg mit meiner Wahrheit? Warum glaubt ihr an eine Realität, die genau gegen das spricht, wie ich lebe, was ich denke, was ihr mit euren eigenen Augen schon gesehen habt und wozu ich euch gerufen habt? Jesus fordert hier ihre Denkweise heraus. Warum fangen eure Gedankenprozesse mit dem an, was ihr nicht habt? Wie viele von euch waren schon mal in einer finanziellen, familiären, gesundheitlichen, emotionalen oder jobtechnischen Krise? Hebt mal kurz die Hand. Und ich glaube, wer nicht die Hand hebt, ist nicht so wahr. Wie viele von euch haben erlebt, dass Gott ihnen da wieder rausgeholfen hat? Okay. Wie viele von euch haben erlebt, dass sie eine Weile danach wieder in eine finanzielle, familiäre, jobtechnische oder emotionale Krise gefallen sind, obwohl Gott ihnen schon mal geholfen hatte? Und wie viele von euch hatten beim zweiten Mal genauso viel Sorge wie beim ersten Mal? Genau das ist Jesus' Punkt hier. Warum machst du dir Gedanken? Warum sorgst du dich? Warum hast du die Weise, wie du denkst, nicht verändert, als du mein Wesen gesehen hast? Wir neigen dazu zu glauben, dass Gottes Wunder nur kurzzeitige, gut gemeinte Eingriffe in unser Leben ist, statt zu realisieren, dass wenn Gott Wunder tut, er uns sein Wesen offenbart. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich hiermit sagen möchte. Wenn Gott ein Wunder tut, ist es nicht, dass er einfach mal raustritt und sagt, ah ja, ich meine es gut mit dir, alles ist okay. Nein, er zeigt dir, wie er immer, jeden Tag ist. Ein Teil, was dazu beigetragen hat, dass wir in der Bibel sehen, dass Israel versagt hat oft und gleichzeitig Mose sehr reif war, ist, dass Israel Gottes Taten und Handlungen sah und sich aber lediglich darauf fokussierten. Mose hingegen sah Gottes Taten und Handlungen und bekam dadurch Erkenntnisse darüber, wie Gottes Wesen ist, mit dem er in einen Bund und eine Beziehung eintreten konnte. Und deswegen war Mose stabil festgestanden, als die Veränderung kam, als die Herausforderung kam. Er stand fest, weil er wusste, wie Gott ist, nicht nur, was Gott tut, ab und zu. Er wusste, dass Gott beständig ist, dass Gott gut ist. Er hat erkannt, dass die Taten von Gottes Wesen sprechen. Und deswegen war er fest. Und deswegen war Israel am Wankeln. Deswegen kam immer wieder Zweifel auf. Warum müssen wir hier durch? Warum greift Gott nicht direkt ein? Kennt ihr das nicht auch? Manchmal beten wir für ein Wunder oder wir beten für irgendwas und bäm, Gott antwortet sofort. Wir sehen direkt was. Das nächste Mal beten wir für das Gleiche oder vielleicht für was anderes. Und es dauert ein Tag, zwei Tage, ein Monat, ein Jahr, fünf Jahre und nichts passiert. Und hier die Frage: Wirst du die Abwesenheit eines direkten Eingreifen Gottes die Erlaubnis geben, um zu ändern, wie du über sein Wesen denkst? Wirst du erlauben, dass wenn du für etwas betest, wie zum Beispiel ganz praktisch, wir beten gerade für ein Gebäude und wir beten schon lange für ein Gebäude und Gott hat nicht direkt gesagt, hier, zieht ein, sondern es dauert. Werden wir diese Abwesenheit von einem direkten Eingreifen, denn Gott greift immer ein, aber von einem direkten Eingreifen erlauben, dass wir anfangen zu zweifeln, wer er ist, dass er gut ist, dass er uns versorgen wird, dass er uns Verheißungen gegeben hat. Der Feind wünscht sich nichts sehnlicher. Zweifel an Gottes Wesen, Zweifel an seiner Güte, an seiner Gnade, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Liebe. Aber wisst ihr was? Und hier kommt der Punkt, wo wir durchatmen können. Der Kampf ist schon entschieden. Der Kampf ist schon entschieden. Der Feind hat den Krieg verloren. Jesus ist schon siegreich. Darum steht im 1. Petrus 5, Vers 6, beugt euch also unter der Gott, unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Diese starke Hand hat das Volk aus Ägypten geführt. Diese starke Hand hat das Meer geteilt. Diese starke Hand steht für Verheißung, steht für Pläne. Und Gott sagt, stellt euch unter Gottes starke Hand, damit er euch erheben kann, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden, aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Amen. Amen. Es ist entschieden. Und auch wenn ihr es noch spürt, und ich weiß, es ist manchmal spürbar, das zu merken, dass jemand da ist, der wie ein Löwe um euch herkreist und nur darauf wartet, zu schnappen. Ich weiß, es ist bemerkbar, wenn die Gedanken kommen. Ich bin nicht gut genug. Andere sind besser. Ich kann das nicht. Ich habe so viel falsch gemacht. Gedankenkonstrukte, die gegen Gottes Wahrheit sprechen. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis geben über mein Leben. Und ich finde, das macht so eine Botschaft immer authentisch und nahbar und umsetzbar. Ist nicht einfach, aber gut. Haben sich ganz extreme gesundheitliche Probleme bei mir festgestellt. Und ich bin in eine Depression gefallen. Und viele würden sich fragen, unter anderem ich, wie kann das sein, dass ein Mädchen, das immer in Gottes Gegenwart war, das ihr Leben schon relativ früh ihm gegeben hat, die im Gottesdienst dient, die den Traum hat, sein Leben mit ihm zu verbringen, in eine Depression fällt und keine Hoffnung mehr sieht für sich, keinen Sinn sieht und keinen Sinn mehr dahinter sieht zu leben, weiterzumachen. Wie kann das sein? Und es hat lange gedauert. Ich war in diesen 2 Jahren nicht oft hier. Ich habe in Trier und in Frankfurt gewohnt. Aber Gott war trotzdem da. Gott war trotzdem da. Und jetzt kann ich sagen, ich weiß wieso. Denn in dem Moment, als ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe, habe ich meinen Rücken mit einer Zielscheibe markiert, wo der Feind wusste, dass wenn ich in meine Bestimmung eintrete, werde ich die Welt verändern. Wenn ich das erfülle, wozu ich geschaffen werde, werde ich die Hölle plündern. Ich werde Menschen zu Jesus führen und in wirkliche Wahrheit und Freiheit bringen. Okay? Amen. Und was ich euch daraus sagen möchte ist, ich muss weitergehen. In dieser Zeit hat Gott zu mir gesprochen, dass ich eine Botschafterin von seiner Liebe sein werde. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil im Nachhinein weiß ich, und das hat Gott zu mir gesagt, dass das, was am Anfang ausgesehen hatte, ob würde es mich zerstören, wird ein Teil davon sein, von meinem Zeugnis, das andere Menschen zu ihm führen wird. Okay? Weil ich durch Depressionen gegangen bin, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, nichts wert zu sein, werde ich Mädchen, werde ich Frauen, werde ich Männer in die Freiheit führen, dass es eine Lüge ist. Es ist eine Lüge. Es tut mir leid, dass ich so... Und es ist nicht nur so, dass das Ziel auf euren Rücken kommt, dass wenn ihr in den vollzeitigen Dienst geht. Das Ziel auf eurem Rücken fängt an, wenn ihr die Entscheidung für Jesus trifft. Jeder von euch hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Auch wenn es nur in eurem Umkreis ist, in eurer Familie, in eurem Beruf. Dort, wo Gott euch die Gnade gibt, um zu wirken, dort könnt ihr wirken. Dort könnt ihr Wunder sehen. Und wir sind in dem Thema Macht der Gewohnheiten. Und ich möchte zu euch sagen, macht es zu eurer Gewohnheit, Lügen über euer Leben zu brechen. Wir haben ganz viel gesehen, was wir körperlich tun können. Mehr Sport machen, mehr in der Bibel lesen, mehr beten. Aber wir haben auch noch eine ganze Welt, die hier drinnen stattfindet, die sich zeigt, bevor wir nach außen treten. Und dort fängt es an mit den guten Gewohnheiten. Dort fängt es an. Wenn ihr heute hier seid und ihr spürt diese Schwere in eurem Herzen, aber ihr habt wirklich noch nicht sie Jesus hingegeben und gesagt, Jesus, ich möchte mein Leben geben. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Da möchte ich euch heute hier die Gelegenheit geben. Und wenn ihr hier seid und ihr, wie ich, seid fest in Jesus eigentlich, aber trotzdem merkt ihr, wie der Feind um euch kreist und nur darauf wartet, möchten wir heute dafür beten, dass ihr die Gewissheit bekommt, dass der Sieg bereits in eurer Hand liegt, weil Jesus gestorben und wieder aufgestanden ist. Okay? Dann wollen wir aufstehen und beten. Vater, ich danke dir, dass du heute zu Herzen gesprochen hast. Herzen, die schmerzen, Seelen, die sich sorgen, dort, wo ein Geist der Depression ist, wo ein Geist von Angst ist, von Sorge, von Schwermut, von Sucht. Alles, was gegen deinen Geist spricht, alles, was gegen die Frucht deines Geistes spricht, ich danke dir, dass du heute hier bist und zu uns sprichst. Wenn ihr zu der Kategorie gehört, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben hat, aber ihr sagt, ich möchte in diese Freiheit kommen, ich möchte auch sagen können, dass der Sieg für mich gewonnen ist, dann sprecht mir nach. Jesus, ich danke dir, dass du mein Herr bist. Ich möchte heute vor deinen Thron kommen und mich niederknien. Ich möchte sagen, ich bin dein. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und mir Freiheit geschenkt hast. Absolute Freiheit. Ich danke dir, dass der Kampf für mich schon gewonnen ist. Und ich bitte dich, mir zu helfen, in den Weg, den ich jetzt mit dir gehen werde, dich zu sehen, deine Gedanken über mich zu hören. Amen. Wenn ihr zu der zweiten Kategorie gehört, die wissen, dass Gott gut ist, aber die trotzdem damit kämpfen, die in letzter Zeit wirklich gespürt haben, wie es ist, unter diesen Angriffen zu stehen, dann möchte ich euch bitten, mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich auf diesem Weg bis jetzt begleitet hast. Ich danke dir, dass du siehst, wodurch ich gehe. Ich danke dir, dass du mit mir weinst, wenn ich weinen muss. Ich danke dir, dass du mich hältst, wenn ich deine Hand brauche. Hilf mir zu sehen, dass mein Kampf schon gewonnen ist. Lass mich sehen, dass deine Träume, deine Wahrheiten, deine Verheißungen über mich noch immer stehen. Du hast mich nicht vergessen, Jesus. Und ich werde in dem Sieg gehen, weil ich nicht auf deine Taten schaue, sondern weil ich weiß, dass dein Wesen gut ist. Amen.